DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo Freunde, hier ist mal wieder der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Und wir haben uns heute mal ein ganz aktuelles Thema rausgesucht, was immer wieder mal aufkommt. Und wir wollen mal ein bisschen auseinanderfriemeln, wie es zu diesen regelmäßigen Ausbrüchen von Epidemien, manchmal auch Pandemien, also Infektionserkrankungen kommt und warum wir nicht eigentlich alle schon lange tot sind. Pablo, Anlass für diesen Podcast war...
Die Spitzmaus. Die Spitzmaus.
Erklären Sie.
Die oberbayerische Spitzmaus. Ich habe es hier, Ärztezeitung berichtet, Datum vom, was ist denn das? Ich sehe es nicht. Also irgendwas mit aktuell, irgendwie 8.1. oder so, 2020. Und The Lancet sogar. Wow, The Lancet.
Eine hochdotierte
Medizin-Zeitung. 2020, online, 8. Januar. Tödliche Enzephalitiden durch Bornaviren aus Spitzmäusen.
Und das finde ich lustig, dass das Virus so heißt wie der Kriminal...
Born Reality.
Nein, der Autopsieur aus dem Tatort.
Börner.
Genau, Börner-Virus.
Börner-Virus.
Vor der Börner-Virus.
Vor der Börner.
Genau, und parallel startet gerade in China das...
Sagt man China oder China?
Chiasamen. In China das eine Coronavirus-Epidemie. Und ein Coronavirus, das hat also nichts mit dem Bierchen zu tun, sondern das ist auch ein eigentlich normalerweise ungefährlicher, hoch ansteckender Atemwegsvirus. Und vielleicht einfach mal ganz kurz, wie diese ganzen Übertragungswege funktionieren. Das ist sehr wichtig, denn wir haben jedes Jahr wieder, wenn es kalt wird und sich die Viren bei uns im Inneren sehr wohlfühlen, haben wir ja so die klassische Influenza-Epidemie und dann halt so das ganz normale Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen, wo man auch ziemlich blöderweise über viele, viele Jahre hinweg Antibiotika gegeben hat. Und man weiß eigentlich, diese Symptome werden fast immer, auch wenn der Schleim gelb ist und auch wenn der Schleim eitrig ist, das spielt überhaupt keine Rolle, werden diese Symptome eigentlich fast immer durch Viren verursacht. Und es ist schon interessant, dass diese Viruserkrankungen jedes Jahr wiederkommen, jedes Jahr wieder in abgeänderter Form und manchmal, wie jetzt in China zum Beispiel, plötzlich ein, zwei Leute töten. Und Pablo, weißt du eigentlich, wieso, um jetzt nochmal auf diese Coronavirus-Erkrankung, diese beginnende fragliche Epidemie zurückzukommen, oder wir erinnern uns auch an die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe. Und es ist ja eigentlich häufig so, dass das keine wirklich relevanten Todeszahlen mit sich bringt. Ja, da sterben ein, zwei Leute dran, die vielleicht auch immunsupprimiert sind. Das ist natürlich dramatisch, aber trotzdem hat man da eigentlich keinen großen Grund, Angst zu haben, so als vielleicht Laie, der mit Epidemiologie nicht so viel zu tun hat. Weißt du, wieso die Sorgen trotzdem so groß sind und diese Ausbrüche es immer wieder auf die Titelseiten der Zeitungen oder der News-Apps schaffen?
Ja, die Furcht ist ja groß, dass es auf ein Virus hüpft, also springt, der sich pandemisch, also weltweit ausbreitet.
Das also ein Virus kann schlecht auf ein Virus springen.
Springen, also bildlich gesprochen. Dass sich also das Virus mit einem anderen zusammentut und dadurch die Virulenz größer und stärker und bösartiger wird und dadurch es tödlich, brandgefährlich für die Menschen wird.
Also das ist nett gesagt, aber etwas umständlich beschrieben. Ne? Ein Virus, der sich in die oberen Atemwege legt, der ist relativ einfach übertragbar. Ne? Einmal niesen und du hast ihn. Also ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch auch mit relevanter Viruslast ganz einfach. Du musst nur in ein Flugzeug steigen und einmal niesen und dann hat den irgendwie jeder so ein bisschen. Und natürlich ist die Frage, wie viel Virus bekommst du ab, also die Viruslast. Und die Frage ist, was macht der Virus? Und wenn Viren sind, weißt du, was Viren sind? Ja. Das sind kleine Proteinhüllen im Grunde genommen. Nur Viren sind nicht mehr Lebewesen. Viren zählen nicht unter Lebewesen. Das sind kleine Proteinhüllen mit DNA-Teilfragmenten. Es reicht nicht, um wirklich ein Lebewesen zu sein. Das ist eine Wissenschaft für sich, die sich immer und immer wieder verändern. Und die DNA mutiert und mutiert und die Viren können sich an äußere Umstände anpassen, die können resistenter werden, die können jeder Sonnenstrahl und jeder äußere Einfluss kann zu spontanen Mutationen führen. Und die Angst, wenn da einer dran stirbt, mal an so einem Virus, ist einfach riesig, dass irgendwann mal eine Spontanmutation kommt, die muss gar nicht in 100% der Fälle, aber die in einigen bei einigen Menschen tödlich ist, weil dann, das ist reine Statistik, ne? Dann hast du also zwei hochgradig gefährliche Komponenten kombiniert. Und das ist gar nicht so einfach. Das versucht die Bioterrorismusforschung schon, Gott sei Dank, frustran seit Ewigkeiten. So einfach ist das nicht. Nämlich die gute Verbreitbarkeit und die schnelle Tödlichkeit. Wenn das Problem oder der Punkt, das Gute ist, dass ein Virus, der sich extrem schnell verbreitet, oft nicht besonders tödlich ist. Und andersrum, ein Virus, der sehr tödlich ist, sich nicht extrem schnell verbreitet. Und da besteht jetzt, ist auch wieder die Frage, wie lang ist so die Inkubationszeit, ne? Mhm. Bei einer längeren Inkubationszeit ist das noch deutlich gefährlicher. Das sind alles so Parameter, die man mit einberechnen muss. Aber wovor man Angst hat, ist der sogenannte Supervirus, der sich sehr leicht verbreitet. Ich nies dich an, du hast ihn, der in einer hohen Prozentzahl der Infizierten auch zum Tod führt und der das relativ zuverlässig macht.
Und lange Inkubationszeit hat dann auch.
Die lange Inkubationszeit wäre noch besser, also noch schlimmer
und
besser für jetzt den Bioterrorismus, also eigentlich noch schlimmer, ja. Weil du ja dann schon ansteckend bist und es gar nicht weißt. Momentan macht man ja in China was ganz Einfaches. Man lässt die Leute nicht ins Flugzeug, wenn sie Fieber haben. Weil man davon ausgeht, dass sie ansteckend sind, wenn sie Fieber haben. Aber wenn du jetzt schon ansteckend bist, das aber noch gar nicht weißt, noch keine Symptome hast, aber der Virus dich sicher umbringen wird, das ist der Super-GAU.
Ja. Deshalb, das sieht man auch in Afrika bei den Ebola-Ausbrüchen, dem hämorrhagischen Fieber, dass sich das doch recht regional dann hält. Ne? Also das geht dann nicht über die beachtet natürlich keine Landesgrenzen, aber es geht in einem gewissen Kontingent, endet dann auch wieder die Infektion, weil sie so schnell tötet, dass es sich nicht weiter verbreitet.
Genau, du kannst, wenn du, also das Beste für uns Menschen, also nicht für den Individuellen, aber aus epidemiologischer Sicht ist ja, wenn der Virus ganz schnell beginnt, also du steckst dich an, du wirst krank und du bist tot, dann kannst du nämlich nicht mehr reisen. Ne? Und dann sind die Eindämmungsmaßnahmen auch einfacher. Aber wenn, also die Gefahr und die Angst, die einfach besteht, ist, dass sich ein Virus entwickelt, der auf Basis von solchen Rhinoviren, also so Viren, die halt Schnupfen machen, tödlich wird. Und da sind jetzt halt in China zwei Leute gestorben an diesem neuen Coronavirus-Stamm. Also Coronavirus ist sozusagen die Familie und dann gibt es verschiedene Stämme, die halt auf Basis von spontanen Mutationen sich weiterentwickeln. Und an dieser einen, es gibt ja Milliarden, Quadrillionen. Und an dieser einen, ja, an diesem einen Stamm sind eben ein paar Leute gestorben. Und jetzt hat man Angst, wenn sich das weiter verbreitet, dass es zu einer Epidemie kommen kann oder zu einer Pandemie. Und du weißt vielleicht, was die letzte große, extrem gefährliche Viruspandemie war.
Die spanische Grippe.
So ist es, 1500 irgendwas. Also es dauert, oder war aber nicht 1700. Nee,
später.
Ja, genau. 1700. Oder nee, war es im 19. Jahrhundert? Jetzt
1900, nein.
Sie das war im ist schwach und späten 18. Jahrhundert. Ich werde jetzt live goggeln, ja, weil das ist natürlich schwach.
Und währenddessen frage ich mich, welche Symptome und wie kam es überhaupt zu der Börne-Virus-Krankheit? Was hat die arme Spitzmaus da zu tun? Und zwar in Oberbayern ist es leider zu 8 tödlichen Fällen nach Infektion mit diesem Virus gekommen. Ein vortrennter Verlauf, also ein sehr schneller
Verlauf beim Menschen.
Zum Teil auch Kinder sind innerhalb von wenigen Wochen gestorben.
Wann war das?
Jetzt, aktuell.
Das ist ja auch immer die Gefahr, ne? Dass ein Virus praktisch vom Tier auf den Menschen springt und dort meistens sterben die ja dann.
Und wir wissen nicht genau, die Forscher wissen nicht genau, wie der Weg ist. Auf jeden Fall scheint die Spitzmaus der Überträger zu sein, macht sie aber nicht krank.
Aber wie Wie kommt es von der Spitzmaus auf den Menschen? Wir essen ja so selten Spitzmaus.
Ja, da müssen wir auf die Katze kommen, die nämlich die Spitzmaus vom Feld nach Hause bringt. Und die Empfehlung ist, und an alle, die im oberbayerischen Leben, nicht die Mäuse anzufassen, die Katzen nach Hause bringen.
Und aber da sind wir jetzt schon wieder bei so einem Punkt, diese Krankheit wird nie zur Epidemie werden, ne? Weil der Übertragungsweg viel zu kompliziert ist. Es gibt ja auch immer wieder Erkrankungen, wo ein Wirt dazwischen einfach nur Träger ist und nicht krank wird aus irgendwelchen Gründen, weil die Moleküle nicht passen oder sonst was. Und das ist jetzt... Das ist für Oberbayern natürlich echt unangenehm und gefährlich und schwierig, aber es wird nie ein Riesenproblem werden, weil du wirst dich, wird's nicht, weil niemand wird mit einer toten Maus ins Flugzeug steigen. Ja? Und das sind ja diese Gefahr dieser Pandemien. Übrigens, spanische Grippe war 1918 bis 1920 25 Millionen Toten. Ja. Und da hat sich also so ein Virus entwickelt, der wirklich wie ein Besen über das Land gestrichen ist und genau diese Charakteristika hatte. Und da muss man aufpassen, dass man diese Viren dämmen sich irgendwann wieder ein. Das ist wie wenn der Regenwald abgebrannt ist, ist er abgebrannt, dann kann, ne? Aber
wenn Australien abgebrannt ist, dann ist Australien abgebrannt.
So ist es. Macht man jetzt gar nicht so viele Witze drüber, ne? Aber
ich hab's auch ernst gemeint.
Ja. Das ist eben das Charakteristikum so eines Supervirus und das ist sehr gefährlich und die Gefahr besteht einfach darin, wir haben jedes Jahr wirklich diese Schnupfenperioden, das sind ja immer hunderte, tausende verschiedene Virusstämme.
Wenn die haben Schnupfen nur teilweise hab,
hast du einen ganz anderen Virus.
Bauchschmerzen zum Teil, nicht? Fand ich jetzt. Einige haben Magen-Darm-Verstimmung und dann drauf eine typische Atemwegsinfektion.
Hat aber sind wahrscheinlich Co-Infektionen. Genau. Ja, aber wenn ich jetzt Schnupfen habe und du auch, dann ist das wahrscheinlich ein ganz anderer Stamm. Deswegen kann man sich auch immer wieder hin und her anstecken. Ja, ne? Ja. Deswegen gibt es auch Leute, die sagen, ich habe das den ganzen Winter irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit und das liegt nicht unbedingt daran, dass die so mega schlecht vom Immunsystem sind, sondern es liegt dann einfach daran, dass die sich Kreuz immer irgendwie Co. anstecken. Ja. Aber das macht alles nichts.
Genau.
Niemand bringt einen Schnupfen um. Blöd ist, wenn er es doch tut.
Das ist die Gefahr. Und davor haben viele Angst.
Davor haben viele Angst und das lässt sich auch so extrem schwer eindämmen. Da gibt es ja wirklich ganze Zentren, ganze Institute wie das Robert-Koch-Institut, die Abteilungen haben, die nichts anderes machen, als zu schauen, ob nicht irgendwo irgendwelche Krankheiten sich häufen, wo man dann einschreiten muss, ne? Wo man dann isolierende Maßnahmen zum Beispiel ergreifen muss.
Welche Symptome gibt es denn jetzt bei dem in China? Also ist das eine Lungenentzündung oder bei der Spitzmausgeschichte ist es ja mehr eine Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung? Eine Gehirnentzündung,
genau. In China ist es einfach nur ganz normale grippaler Infekt.
Grippaler Infekt.
Der aber das hat ja
Lunge, auf die Lunge dann geht, oder?
Und das macht das macht ja auch die Influenza, die auch eine Virusinfektion ist, die man aber trennen muss von der normalen, vom normalen grippalen Infekt, die zeigt sich, das ist das, wogegen man auch impfen kann, ne? Die zeigt sich mit sehr, sehr hohem Fieber und plötzlicher, ganz plötzlich eingetretener Abgeschlagenheit und Schwäche. Aber sie ist oft, außer bei sehr Immungeschwächten, nicht tödlich. Aber die kann auch junge Menschen, die sonst gesund sind, hier dahin raffen, weil eine sehr seltene, aber gefährliche Komplikation ist die sogenannte Influenza-Pneumonie. Das heißt die Lungenentzündung durch Influenza. Und da weiß man auch nicht, wer die bekommt, ob das einfach Pech ist oder wie auch immer. Und daran sterben Menschen wirklich.
Bei der Spitzmausgeschichte, da darf ich dir
hypochondrische
Ängste einflößen. Da geht es ja auch los mit so Unwohlsein und Kopfschmerzen und dann Lähmungen und dann ziemlich schnell im Koma. Also das ist echt krass.
Ja, klasse.
Das ist echt krass.
Und was hast du gesagt, wie viele Leute sind daran gestorben?
Ich meine 8, ich kann das nochmal recherchieren, aber es ist eine geringe Zahl im Verhältnis zu...
Das ist keine wirklich geringe Zahl.
Aber es ist schon krass.
An diesem Coronavirus in China sind bis jetzt nur 2 Leute gestorben.
Und das hat man schon identifiziert, dass es das ist.
Ja, ja. Kommen wir vielleicht nochmal auf einen ganz interessanten Trend zurück, den es ja in den asiatischen Ländern gibt, aber bei uns jetzt nicht so. Und verbunden mit der Frage, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Mal deine Antwort ganz gerne wissen, deine Meinung dazu. Chinesen, Japaner und Co. Sieht man ja extrem häufig mit Gesichtsmasken rumlaufen. Ne? Und dann denkt man immer, was haben die denn für ein Problem? Und die machen das tatsächlich, um andere vor ihren Viren zu schützen.
Aus Höflichkeit.
Aus Höflichkeit. Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Was sagt der Pablo?
Das muss jeder selber individuell entscheiden.
Sinnvoll oder nicht sinnvoll muss keiner entscheiden.
Doch,
das ist so oder das ist nicht so.
Nee, das glaube ich ist schon so, weil du kannst dich ja einmal tatsächlich höflich verhalten. Das finde ich aus dem asiatischen Kulturkreis wahrscheinlich extrem sinnvoll, weil da so viele Menschen sind und daraus die Idee entstanden ist, dass man sich schnell anstecken kann. Wir haben das hier in Europa nicht so. Gibt es nicht so viele.
Genau, biologisch ist das fragwürdig sinnvoll. In Tokio oder sowas macht das wahrscheinlich schon Sinn, wobei diese Masken, die die Leute aufsetzen, die meisten Viren gar nicht wirklich davon abhalten, nach außen zu treten, sondern sie reduzieren tatsächlich einfach nur die Viruslast, die nach außen tritt. Hm. Das wäre, wie du schon sagst, bei uns, wo man nicht eng an eng in der U-Bahn steht, wäre das vermutlich völlig sinnlos. Und deswegen ist es auch immer so ein bisschen lustig, wenn die Touristen dann hier mit so einem Mundschutz rumlaufen, weil hier macht es einfach keinen Sinn. In dem Moment, wo du hier hustest, gibt es so ein Virusjet und innerhalb von wenigen Sekunden hat sich das mit der umgebenden Luft.
Ich habe ja gesehen, in Neuschwanstein, da laufen die den Berg hoch.
Mit der Maske, ja. Man muss ja wissen, ich meine, wir wären schon lange alle tot, wenn diese Viren, diese Infektion mit diesen Viren so einfach wäre. Man braucht immer eine kritische Menge. Mhm. Ein HIV-Virus reicht auch nicht aus, um dich HIV-positiv zu machen. Ne? Man braucht immer eine kritische Menge und dieser Virus muss auch noch leben und die meisten funktionieren. Und die meisten Viren, also der lebt ja eigentlich nicht, ne? Du hast recht, funktionieren. Und die meisten Viren zerfallen einfach umgehend, wenn sie Kontakt mit Luft oder Sonne oder sonst was haben.
Genau.
Und deswegen ist eigentlich, wenn ich dich direkt anniese, ja, und dir ordentlich was ins Gesicht mitgebe, dann ist das schon gefährlich. Und das kann ja in Japan, in diesen ich war ja dort, das ist ja alles extrem überfüllt und das ist ja Wahnsinn. Da kann das schon passieren. Aber
die Masken müssten doch eigentlich, um das wirklich auch zu machen, höherwertiger sein.
Es müssen so FFP3-Masken sein.
Und eigentlich sind es ja so OP-Masken, so, ja, oder nicht mal Stoffe,
nicht mal
irgendwelche Stoffe.
Wenn es Stoffe sind, die man mehrfach verwenden kann, oder wenn die mehrfach verwendet werden, dann werden die Masken selber zum Problem.
Genau.
Weil sich dann natürlich darauf irgendwelche Kulturen von Mikroorganismen bilden. Wenn man wirklich effektiv schützen wollen würde, müsste man gegen die wirklich gefährlichen Erkrankungen diese FFP3-Masken tragen. Das sind spezielle Masken mit Filtern.
So ein Ding, ne? So ein Filter
noch drauf. Es gibt dann nur noch die noch schwerwiegender sind diese richtigen Bioterrorismus-Schutzmasken. Aber das wäre effektiv. Die müsste man dann nach einmal tragen wegschmeißen. Das macht ja keinen Sinn. Und wenn du so auf die Straße gehen würdest, würde deine Zunft kommen und würde uns wegsperren oder mit Psychopharmaka einlullen.
So viel Platz gibt's nicht.
Genau. Deswegen ist das Tragen dieser Masken, also es ist nicht subjektiv, kann man gut finden oder nicht. Es ist eigentlich, es ist blödsinnig.
Ja. So. Aber es sieht schick aus, mit so einer schwarzen Maske die Treppen hochzusteigen, Schloss Neuschwanstein im hochalpinen Gebiet, wo die Luft so klar und so rein ist und die Viruslast so gering ist.
Genau, vielleicht noch mit Aufdruck.
Genau. Und da ist mit Sicherheit kein Virus da oben.
Na doch, da ist schon ein Virus, aber sobald du es raushustest, zerfällt es halt.
Eben, genau.
Wir werden das mal gespannt beobachten, wie sich so die Viruslage verändert und ob denn aus diesem Coronavirus, und ich finde das mal so cool, dass so ein Virus nach einem Bier heißt.
Ja? Ich habe noch ein Quiz für dich.
Ich habe immer Hunger, wenn ich Coronavirus Hunger auch. Also gut, die Abschlussworte sind noch keine Abschlussworte, weil Pablo hat noch ein Quiz
für mich. Ja, wie heißt es? Der Virus oder das Virus? Oder heißt es anders?
Ja, du meinst MWD. Das Virus.
Das Virus? Sicher?
Ja.
Wie viel würdest du drauf wetten? Alles?
Ein Hunderter würde ich drauf
All
wetten.
All in? Okay. Dann hast du auch verloren, weil es heißt auch der Virus.
Als beides?
Beides möglich.
Ja, okay, aber du hast mich ja in eine Zwangslage gebracht.
So wie du mich oft in Zwangslagen bringst.
heißt das, warte, da gibt es noch so eins.
Nee, jetzt nicht toppen oder ablenken. Ist doch witzig, oder?
Ist total witzig. Genau, heißt das, es macht keinen Sinn, es hat keinen Sinn oder es ergibt keinen Sinn? Was ist korrekt?
Wahrscheinlich ergibt.
Ergibt ist korrekt. Und wir sagen ja ganz oft, das macht keinen Sinn. Mhm. Weil es auch vom Englischen doesn't make sense. Das
macht es nicht reflexiv. Und
das ist tatsächlich falsch. Das heißt, was ist denn mit dir los? Oh
Gott, mir ist meine Brille vom Schoß gerutscht.
Dann lass sie da liegen. Das ist tatsächlich falsch. Das heißt, es hat keinen Sinn. Es ist aber jetzt tatsächlich durch die Eindenglischung im Duden auch erlaubt. Es macht keinen Sinn. Aber Leute, die sich mit Sprache und Grammatik beschäftigen, die kriegen bei es macht keinen Sinn genauso einen Stromschlag wie bei Politikerinnen und Politiker. Das ist ja was.
Oder Patienten und Patientinnen.
Da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil das hat einfach nichts mit politischer Korrektheit zu tun, sondern.
Wer handelte?
Was sagst du? Auch das nicht. Beispiel Studierende. Studenten und Studentinnen. Das ist einfach nervig. Studierende ist einfach falsch, weil der Studierende studiert jetzt in diesem Moment. Das entspricht im Englischen ing. Mhm. Das heißt Student, nicht weil man die Frauen ignoriert, sondern weil es einfach das grammatikalische Maskulin ist. Und das grammatikalische Maskulin aus Gender-Überlegungen zu ignorieren und dass das mittlerweile auch in die Behördensprache übergegangen ist, das finde ich eine ganz bedauerliche Entwicklung, weil es eine ideologische Entwicklung ist. Also wir zerhackstückeln Sprache aus ideologischen Gründen. Das gefällt mir persönlich nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir im DocPod darauf verzichten. Bei uns sind das die Zuhörer.
Wir können aber auch jemand mal einladen, der sich genau auf der Grenze bewegt. Vielleicht haben wir mal einen Gast.
Du meinst einen
Transgender zum Beispiel. Was der uns dazu sagt.
Ob das wäre sicher interessant.
Patientinnen oder Patient.
Gut, das ist sicherlich eine Ausnahme, aber es gibt ja nun nicht so viele Transgender-Menschen und der überwiegende Teil, es geht ja bei Studentinnen und Studenten auch nicht um die Transgender, sondern es geht ja bei Studentinnen und Studenten darum, Frauen nicht zu diskriminieren, wenn man das Wort Student nimmt und das diskriminiert Frauen, aber nur, wenn derjenige, der es als diskriminierend empfindet, nicht den Unterschied zwischen grammatikalischen und geschlechtlichen männlichem versteht. Ne? Ja. Und der Student ist das grammatikalische Maskulin.
Man kann es nur falsch machen irgendwie, habe ich so im Augenblick zumindest das Gefühl.
Ja,
dann muss man sich entscheiden.
Man muss sich dafür überlegen, was möchte ich. Ja. Und ich finde es, wenn ich höre in irgendwelchen Reden Bürgerinnen und Bürger, Studentinnen und Studenten, letztens habe ich gehört Verbrecherinnen und Verbrecher. Das läuft mir einfach kalt den Rücken runter. Das zerstört mein Gefühl von Sprachästhetik.
Mhm. Ja. Und die Schreibweisen werden ja dann auch immer bizarrer mit Doppelpunkt und Sternchen.
Das lehne ich komplett ab. Also das, keine Ahnung. Ich werde bestimmt mit Shitstorm überhäuft, aber das ist mir egal. Bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.